Deutschlandfunk. Tag für Tag.
310 Tote, 500 Verletzte, das sind die aktuellen Zahlen aus Sri Lanka. Sie haben sie gerade in den Nachrichten gehört. Am Ostersonntag wurden 8 Anschläge in verschiedenen Städten verübt. Die Bomben explodierten während der Ostergottesdienste in 3 christlichen Kirchen, 2 katholische, 1 evangelikale. Anschlagsziele waren auch Hotels und ein Wohnviertel. Die Regierung macht eine islamistische Gruppe dafür verantwortlich. Ich bin nun verbunden mit Johannes Seibel von Missio, das katholische Hilfswerk, unterstützt in Sri Lanka 20 Projekte, unter anderem Versöhnungsprojekte zwischen Tamilen und Singalesen, zwischen Hindus und Buddhisten also. Guten Morgen, Herr Seibel. Guten Morgen nach Aachen.
Guten Morgen, Frau Florin.
Herr Seibel, wie erklären Sie sich diese Gewalt?
Diese Gewalt ist eigentlich schwer zu erklären, aber auf dem Hintergrund der innenpolitischen Lage durchaus auch nachvollziehbar. Im 2020 sind neue Präsidentenwahlen, hier formieren sich schon die Gruppen. Dann ist das Thema Drogen ein großes Thema in Sri Lanka. Die katholische Kirche hat sich hier vor einigen Wochen an die Spitze der Bewegung gegen Drogendealer und Drogenhandel gestellt. Dann ist auch die Frage der Versöhnungsinitiative nach dem Bürgerkrieg immer noch ein politisches Thema. Und in jüngster Zeit haben auch radikal nationalistische, buddhistische Gruppen gegen Christen und Muslime provoziert. Es gab hier kleinere Scharmützel und insofern hätte man eher einen Anschlag gegen Buddhisten erwarten können als den gegen Christen.
Von Buddhisten gegen Christen meinten Sie?
Richtig, genau, von Buddhisten. Ja. Entschuldigung, von Muslimen gegen Buddhisten.
Ja.
Weil die Muslime eher unter Buddhisten leiden als unter Christen.
Ja, die Christen sind eine kleine Minderheit in diesem Land. Sie machen rund 7% der Bevölkerung aus. Der Buddhismus ist in Sri Lanka Staatsreligion. So steht es ja auch in der Verfassung. Buddhas Lehre sei durch den Staat zu schützen. Welche Bedeutung hat denn das Religiöse in diesem Konflikt? Bisher hat man ja eigentlich eher von ethnischen Konflikten gehört, weniger eigentlich von tatsächlich religiösen Auseinandersetzungen um ein Gottesbild oder um monotheistisch gegen polytheistisch?
Das liegt auch daran, dass in Asien, aber auch generell dort, wo Religionsfreiheit verletzt wird, Religion meistens benutzt wird, um von Politikern, von Ethnien benutzt wird, instrumentalisiert wird. Also die Frage der Ethnie, die Frage der nationalen Einheit von Sri Lanka wird sehr stark religiös aufgeladen. Insofern ist dann Gewalt, religiös begründete Gewalt, auch möglich und an der Tagesordnung. Und wenn man jetzt nochmal zurückgeht auf diesen Anschlag, ist es so, dass insgesamt im Südostasien in den vergangenen Jahren ein Muster zu beobachten ist, dass lokale, radikalisierte junge Muslime Verbindung suchen zu internationalen terroristischen Vereinigungen und dann nach dieser Blaupause möglichst öffentlichkeitswirksame Anschläge vorgehen. In Bangladesch 2016 war das der Fall, im Anschlag auf ein Café. In Indonesien im Mai 2018 mit einem Anschlag in Surabaya auf katholische Kirchen. Und insofern versuchen diese jungen radikalisierten Muslime nach diesem Muster internationale öffentliche Aufmerksamkeit zu erreichen. Was jetzt in Sri Lanka auffällig ist, dass sich hier noch keine internationale Gruppe offiziell dazu bekannt hat. Also auch hier der Hintergrund noch sehr schwer einzuordnen ist.
Ja, aber beschuldigt von der Regierung wird ja eine islamistische Gruppe. Stimmt es eigentlich, dass Christen als Synonym für den Westen gesehen werden?
Ja, also diese Erfahrung mache ich persönlich auch auf Reisen in diesen Ländern, in Pakistan oder in anderen Ländern. Dort werden Christen als gleichbedeutend mit westlicher Lebenskultur und auch mit verbunden mit dem Westen und auch noch dieses Narrativ der Kreuzzügler ist dort noch sehr virulent. Das ist also eine Erfahrung, die ich in Asien, die ich auch in Pakistan, in anderen Ländern, auch im Nahen Osten immer wieder mache. Und insofern sind dann auch wieder Einlassungen aus Europa zu solchen Anschlägen für die dortigen Extremisten sehr willkommen, wenn sie in Richtung eines weltweiten islamisch-christlichen Kulturkampfes gehen. Das können sie dann wieder sehr gut für ihre eigene Propaganda nutzen.
Gerade Unionspolitiker haben darauf aufmerksam gemacht, kann man heute in verschiedenen Medien lesen, dass diese Anschläge gezielt auf Christen verübt werden und sie sprechen auch von Christenverfolgung. Sie, Herr Seibel, sprechen Sie auch von Christenverfolgung?
Also zunächst einmal kann ich das nachvollziehen, wenn bei uns das Entsetzen und die Fassungslosigkeit gerade auch in einem Land, das jahrhundertelang vom Christentum geprägt ist, groß ist, selbstverständlich. Und dort, wo Christinnen und Christen Opfer von Gewalt werden, stehen wir als Mission ihrer Seite und unterstützen sie auch schon seit Jahrzehnten. Die Frage ist aber nach der Ursache dieser Gewalt. Und ich glaube, hier muss man differenzieren. Religion wird in den meisten Fällen ideologisch, politisch oder auch national missbraucht. Die Folgen sind dann Benachteiligungen, Diskriminierung, Bedrängnis und in einzelnen Fällen auch regelrechte Verfolgung. Und deshalb ist es wichtig, dass man hier nicht pauschal, denke ich, mit dem Begriff Christenverfolgung operiert, sondern differenziert hinschaut, was sind die Ursachen, um dann gemeinsam im Dialog mit allen Religionen für Religionsfreiheit einzutreten. Das ist unser Ansatz. Also Solidarität mit den Opfern von Gewalt als katholisches Hilfswerk und gleichzeitig der Einsatz für interreligiösen Dialog und Religionsfreiheit für alle.
Sagt Johannes Seibel, der interreligiöse Dialog soll bleiben. Er arbeitet für das katholische Hilfswerk Missio. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr.